Arthur und Squirrel, Kapitel 3. Eine neue Bekanntschaft. Herr Casteller hatte eben sein Geschäftslokal, das große Bankgebäude, verlassen und ging raschen Schrittes in der Richtung der schönen Anlagen, wo Bäume und Blumen im schönsten Frühlingsschmuck prangten. Unweit der Anlagen bog Herr Casteller vom Weg ab und trat durch ein Gittertor in den Garten ein, der das schön gebaute Haus umgab. Auf dem großen Flur standen die langjährige Dienerin und die junge Gouvernante und teilten einander ihre Ansichten in so aufgeregter Weise mit, dass keine von beiden den Herrn des Hauses gewahrte. Sein Töchterchen musste mit in den Kampf verflochten sein. Es stand zwischen den beiden und aus den blauen, sonst so lustigen Augen blitzte es wie Zornfeuer. Und der etwas zerzauste Lockenkopf wandte sich trotzig von einer der Sprechenden zur anderen. Jetzt erblickte das Kind seinen Vater und lief ihm entgegen. Die Erzieherin trat verlegen einige Schritte zurück. Es mochte ihr nicht recht sein, dass sie in dem lauten Kampf überrascht worden war. Frau Suse, die Stütze des Hauses, kam mit erregter Miene ihrem Herrn entgegen und begann unaufhaltsam: »Nein, Herr Casteller, so war es nie bei uns, dass unser einziges und unschuldiges Kindlein angefahren und ausgeschimpft werden soll, um eines einzigen Wörtleins willen. Was kann ein Kind dafür, wenn ihm so ein Wort entschlüpft, wie manchem Erwachsenen auch, ohne viel zu denken, und so strafend auf ein armes, kleines Wesen einzudringen? Nein, wenn man so dabei war wie ich, als das kleine, hilflose Würmlein auf die Welt kam und es zuerst in die Arme genommen und sein hilferufendes Wimmern gestillt hat. Nein, Herr Casteller, der hält so etwas nicht aus!« Hier wurde das große Taschentuch herausgezogen. Frau Suse hielt es an die Augen und schwieg. »Frau Suse, verschonen Sie mich, nur keine Tränen«, bat Herr Casteller. »Das ist mir das Schrecklichste. Das arme Würmlein ist ja doch auch nicht mehr gar so klein und hilflos wie damals. Ich meine vielmehr, es kann sich schon ganz ordentlich wehren.« Unterdessen war die junge Lehrerin herzugetreten. »Herr Casteller, nun will auch ich ein Wort sagen«, rief sie mit unnötig erhöhter Stimme. »Die Vorwürfe, die ich machte, hat sie reichlich verdient, denn sie hat eine unerhörte Bosheit ausgesprochen. Ich erzählte ihr, der Herr Professor, der über uns wohnt, habe eine Frau und einen kleinen Jungen verloren und nun müsse er ganz einsam droben in seinem Zimmer leben. Und was sagt hierauf das Kind? Geschieht ihm recht!« »Es ist wirklich nicht leicht, verantwortliche Erzieherin eines Kindes zu sein, das solche verletzenden Äußerungen tut.« Das Fräulein machte eine Bewegung, die Herr Casteller sehr erschreckte. Es zog sein Taschentüchlein heraus und hielt es vor die Augen. »Barmherzigkeit! Nochmals Tränen!« rief er aufgeregt aus. »Squirrel, wie kannst du so böse sein und so hartherzige Worte gegen diesen armen Professor ausstoßen?« »Ja, Papa, das ist auch nicht recht von ihm«, rief das Töchterlein Squirrel, das an des Vaters Hand stehen geblieben war und mit weit aufgerissenen Augen erst Frau Suse, dann das Fräulein angeschaut und ihre Worte aufmerksam verfolgt hatte. »Wenn ich nur einen Bleistift verliere, so muss ich allenthalben suchen, bis ich ihn gefunden habe. Und der Herr Professor hat eine Frau und einen kleinen Jungen verloren und sitzt ganz ruhig oben in seinem Zimmer und sucht sie gar nicht. Und der kleine Junge kann ja im Wald herumirren und den Weg nicht mehr finden und kann erfrieren.« Diese Vorstellung überwältigte Squirrel so, dass sie in Tränen ausbrach. »Auch du noch«, rief Casteller in immer größerer Aufregung aus. »Geh zu deiner Mutter hinein, Squirrel, und sag ihr, ich käme auch gleich, aber heul ihr nichts vor. Es erfrieren keine Jungen draußen. Sie heulen höchstens und essen Erdbeeren dazu, wenn sie im Wald herumziehen.« Squirrel ging. »Ihnen, Fräulein Malva«, fuhr er zu der Lehrerin gewandt fort, »muss ich sagen, dass ich in der Äußerung des Kindes keine Bosheit erkenne. Es müsste Ihnen eher Freude machen zu entdecken, dass Ihre sprachlichen Bemühungen bei der Kleinen so guten Erfolg haben, dass sie die Worte durchaus in ihrem genauen Sinn versteht. Ich muss es Ihnen überlassen, dem Kind zu erklären, wie der Professor um Frau und Kind gekommen ist. Ich selbst weiß gar nichts davon, bin auch verwundert zu hören, dass Sie etwas von ihm wissen, spricht er doch meines Wissens kaum mit einem Menschen.« Er hat auch mit mir nicht gesprochen, entgegnete das Fräulein. Seine Haushälterin hat mir ein Bild gezeigt, auf dem man die Frau mit dem kleinen Jungen auf dem Schoß sieht, die beide bald nacheinander gestorben sein sollen. »Gut, gut«, gab Kasteller zurück. »Nun gehe ich hinein, Fräulein, und schicke Ihnen die Kleine heraus, damit Sie ihr diese Geschichte klar machen. Das wird nötig sein. Auch habe ich mit meiner Frau etwas zu besprechen und wünsche, dass das Kind derweilen draußen bleibt.« Kasteller schritt dem Zimmer seiner Frau zu, aus dem nach einiger Zeit Squirrel über die Schwelle trat und hüpfend und singend den Gang daherkam, denn das Leid über den Jungen, der im Wald erfrieren könnte, war längst vergessen. Frau Kasteller musste schon seit 2 Jahren das Bett hüten oder, auf dem Ruhebett ihres Schlafgemachs liegend, sich still verhalten. Manchmal hatte sie große Schmerzen zu ertragen, manchmal war sie auch frei davon, aber nie erlaubte der Arzt, dass sie das Zimmer verließ. Das geschah nur, wenn im Sommer die große Badereise angetreten werden musste. Ihr Mann setzte sich an ihr Bett und erzählte ihr halb lachend, halb seufzend, durch welches Missverständnis Squirrel soeben ihre Lehrerin und Frau Suse in Aufregung gebracht und ihm den Schrecken eines dreifachen Tränenergusses zugezogen hatte. »Und nun muss ich noch etwas mit dir besprechen«, fuhr er fort, als er mit der Erzählung zu Ende war. »Ich hoffe, du lässt dich davon nicht aufregen.« »Es ist doch nichts Schlimmes«, fragte Frau Kasteller besorgt. »Gar nicht, gar nicht. Hör nur«, beruhigte der Mann. »Die gute Frau Nestel ist heute bei mir gewesen und hat mir einen langen Besuch gemacht. Sie wollte mir die Schulzeugnisse des Sohnes bringen, auch einen langen Brief von ihm zeigen und einen Rat von mir holen. Der Sohn Georg, mein Mündel, wie du weißt, schreibt ihr von einem Freund, den er auf der Schule gewonnen hat und der ein vorzüglicher Mensch sei, ein Vorbild für alle anderen an Fleiß, Tugend und guter Aufführung. Diesen neuen Zögling und seine beschützende Freundschaft beschreibt Georg so eingehend und mit solcher Begeisterung 3 Seiten lang, dass die liebe Mutter helle Tränen darüber vergoss. »Habe ich deren heute rinnen sehen«, schob Herr Kasteller aufseufzend ein. Dann fuhr er fort. Nun hatte die hilfreiche Frau Nestel den Vorsatz gefasst, die Ferien bei ihrem Bruder auf dem Land zu verbringen, um ihm die kranke Frau und das kleine Kind zu pflegen. Jetzt liest sie auf den 3 weiteren Seiten des Briefes, dass es eine unumgängliche Pflicht für sie und dazu der höchste Beweis ihrer Mutterliebe sei, den Freund des Sohnes für die Ferien zu sich einzuladen. Der Besuch beim Onkel solle aufgegeben werden. Für einen solchen Freund müsse alles getan werden, besonders in diesem Fall, denn da er ohne Eltern und Verwandte sei, wäre er gezwungen, seine ganzen Ferien mit 3 oder 4 anderen Unglücklichen im Schulheim zu verbringen. Dieses Schreiben hat die mitfühlende Mutter in einen schweren Kampf gestürzt. Sie kann dem Bruder die Hilfe nicht versagen und bringt es nicht über sich, des Sohnes Wünsche zu durchkreuzen. Da sollte ich nun Rat schaffen. Seltsamerweise trifft es sich, dass ich sogleich einen Rat wusste, ihn aber ohne deine Zustimmung nicht geben wollte. Ich habe Frau Nestel auf morgen zu mir bestellt. Georgs Freund ist ein junger Schweizer, dessen Name verbunden mit dem Namen seines Wohnortes mich gar nicht zweifeln lässt, dass es von jener Pfarrersfamilie abstammt, bei welcher ich nach einer schweren Kinderkrankheit einige Zeit zur Erholung zugebracht habe. Da meine Mutter mich nicht begleiten konnte, suchte man ein Haus, wo man einer guten Pflege für mich sicher war und fand das Rechte in jenem Pfarrhaus in der Schweiz. Die guten Pfarrersleute hatten nur einen Sohn, der war in der Stadt auf der Schule. So nahm ich seine Stelle ein und wurde so vorzüglich verpflegt, dass ich später niemals mehr krank geworden bin. Der junge Stein muss der Enkel der Pfarrersleute sein, und ich sehe es als Pflicht der Dankbarkeit an, den Jungen für 2 Ferienwochen zu uns einzuladen. Das wäre für Frau Nestel eine gute Lösung und für mich eine rechte Genugtuung, da mir alle die Wohltaten, die ich in dem freundlichen Pfarrhaus genossen habe, wieder lebendig vor Augen gekommen sind. Was meinst du dazu? Aber, lieber Hermann, Hast du denn auch überlegt, in was für ein Haus du einen jungen Menschen einladen willst?", fragte sie. "Es geht ja bei uns alles so ohne rechte Ordnung zu. Wir können es nicht verantworten, einen Knaben bei uns aufzunehmen, auch für kurze Zeit nicht. Es ist nicht gut für ihn. Wer soll sich seiner annehmen? Du kennst Squirrel. Sie ist voller Fantasie und Unternehmungsgeist, wird von allen Geschehnissen in Aufregung versetzt und wohl den Jungen zu Streichen verleiten oder mit ihm streiten." "Nein, nein", fiel der Mann seiner Frau ins Wort. "Das stellst du dir zu schwer vor. Wir werden den Jungen mit Liebe aufnehmen. Das wirkt besser als Ordnung und Gesetz. Mit Squirrel werde ich ernstlich sprechen. Sie hat ein gutes Herz und wird den Gast unterhalten. Du wirst sehen, so ein älterer, vernünftiger Junge und ein kleines, lustiges Mädchen, die passen sehr gut zusammen." "Dann macht mir die Erzieherin Sorge, die mir auch sonst schon schwer auf dem Herzen liegt", klagte Frau Kasteller. "Sie ist ja voller Eifer für ihren Unterricht, aber mit dem Kind zu leben und es durch ihr eigenes Wesen zu erziehen, das versteht sie nicht. Gebärdet Squirrel sich unartig, so wird sie empfindlich und kämpft mit ihr, anstatt ihr ruhig und überlegen entgegenzutreten. Sie ist vielleicht noch zu jung. Ich fürchte, wir haben uns von den vortrefflichen Zeugnissen ihrer Lehrer hinreißen lassen. Stunden geben und Kinder erziehen sind verschiedene Dinge." "Liebe Marie, mach dir darüber keine Sorgen", wandte Kasteller beruhigend ein. "Es ist ein Vorzug der jungen Damen, dass sie mit jedem Tag älter werden, und jede ist zur Erzieherin geboren. Lass nur dem guten Fräulein Zeit, dass sich die Anlage entwickeln kann. Squirrel ist gerade das richtige Kind für sie und wird ihre Kräfte herauslocken." "Ja, Hermann, du weißt immer einen Trost, aber für das Schlimmste im Haus ist kaum einer zu finden. Sieh mich an, da liege ich an mein Bett geschmiedet und kann für mein Haus gar nichts sein, kann für das Kind nichts sein, was der Mutter Pflicht und liebste Tätigkeit wäre, kann dir nicht zur Seite stehen, wie ich sollte, und nicht einmal deine Wünsche freudig erfüllen. Ach, es könnte nicht schlimmer um unser Haus stehen, als es durch mein Unvermögen der Fall ist." "Das ist eine ungeheure Täuschung von dir", fiel ihr Mann mit Lebhaftigkeit ein. "Nimm einmal an, du wärst Ärztin geworden und ich komme heim am Abend wie jetzt nach ermüdenden Geschäften und voller Pläne, die ich mit dir besprechen möchte. Nun sagt mir Suse, ihre Frau ist auf Praxis, sie hat Notfälle. Ich setze mich hin und warte bis um 1 Uhr und bis um 2 Uhr in der Nacht und derweil durchwanderst du die Gassen der Stadt im Dunkeln und wirst mir zuletzt gestohlen." Frau Kasteller musste ein wenig lachen. "Ja, mit solchen Umständen verglichen muss ich zugeben, dass die unseren noch erträglich sind. Ich will ja mit Gottes Hilfe in Geduld auf meinem Posten ausharren, wenn nur die anderen nicht darunter leiden müssten." "Nun wollen wir ja gar nicht darunter leiden, sondern uns alle freuen, einem elternlosen Jungen eine Freude zu machen. Das tust du auch, ich kenne dich doch. Schlag ein, du versprichst mir, dabei zu sein." Kasteller hielt seiner Frau die Hand hin. Sie legte die ihrige hinein und seufzte nur noch: "Der liebe Gott wird wohl nachhelfen, wo wir es verkehrt machen. Den guten Willen sieht er." Nun verließ Kasteller seine Frau, ging nach der großen Stube hinüber und rief Squirrel zu sich hinein. Sie erschien. Er stellte sie vor sich hin und sagte sehr ernsthaft: "Squirrel, nun habe ich mit dir zu reden. Wir werden einen Gast bekommen, einen Jungen, etwas älter als du. Nun versprichst du mir, dass du ein artiges und vernünftiges Mädchen sein willst, dass du dich niemals streitsüchtig gegen den Gast gebärden willst, dass du im Gegenteil daran denken willst, wie du deinen Gast unterhalten und etwas tun kannst, was ihn erfreut und erheitert." Schon dreimal hatte Squirrel den Vater mit dem Ruf unterbrechen wollen: "Ich verspreche!", um dann alle Fragen anbringen zu können, die bei der aussichtsreichen Nachricht auf einen Besuch in ihr aufstiegen. Erst jetzt konnte sie ihr Versprechen anbringen, fuhr dann aber unaufhaltsam fort: "Wie heißt er, Papa? Ist er groß? Kann er Domino spielen? Muss er auch Stunden bei Fräulein Malva nehmen? Wo muss er schlafen? Sitzt er neben mir am Tisch?" Das wird sich dann alles zeigen, wenn er da ist, antwortete der Vater aufstehend. Du aber vergiss nicht, Squirrel, was du mir versprochen hast. Nein, nein, das will ich nicht vergessen. Und wart, Papa, hör noch, Papa, ich will auch schon anfangen auszudenken, was wir machen wollen, wenn er da ist, rief die Tochter ihrem Vater nach, der schon draußen auf der Treppe war. 3 Tage nach dieser Unterredung wurde Georg Nestel ein ungewöhnlich dicker Brief in der Freistunde überreicht. Er riss erwartungsvoll den Umschlag in Stücke. »Ah, da ist auch einer für dich«, sagte er zu Arthur gewandt, der neben ihm stand. »Warum nicht gar?«, gab dieser ungläubig zurück. »Ich kenne ja niemand bei dir zu Haus.« »So lies die Adresse. Lies es doch laut«, bat Georg. »Es wundert mich fast zu Tod, wer da an dich schreibt.« Arthur gehorchte und las. »Mein lieber junger Stein, ich bin ein alter Bekannter deiner Großeltern, in deren Hause ich einmal fröhliche Tage verlebt habe. Ich wünsche nun, dass dir in meinem Hause dasselbe zuteil werden möchte und lade dich freundlich ein, die ersten 14 Tage deiner Ferien in meiner Familie zu verbringen. Dein Freund Georg Nestel wird dich zu uns geleiten. Mit freundlichen Grüßen, Hermann Kasteller.« »Oh, oh«, rief Georg bei weit aufgerissenen, erstaunten Augen aus, »das ist mein Vormund. Er ladet dich zu sich ein. Jetzt hast du's lang gut, Arthur. Der wohnt in einem anders schönen Haus als wir. Dort geht ein großer Garten rings ums Haus und 2 Pfauen sind drin. Und hinten im großen Hof sind welsche Hühner und Fasanen. Ja, ja, du wirst sehen, dass es dir da gefällt. Ich muss der Mutter Brief lesen, ob sie's auch schon weiß.« Eifrig las Georg seinen Brief und er sah daraus, dass auch die Mutter große Freude über diese Einladung hatte. Einmal, weil ja der gute Freund sie verdiente und dann auch, weil so ihr Vorhaben für die Ferien keine Veränderung erlitt und der Besuch beim Onkel stattfinden konnte. Georg strahlte vor Glück, dass sein Freund eine so ungeahnt herrliche Einladung erhalten hatte. »Kannst du denn noch stillsitzen bei der Freude? Wirft es dich nicht fast in die Luft?« »Aber ich kenne ja den Herrn nicht und auch sonst niemand in seinem Haus«, entgegnete Arthur zaghaft. »Vielleicht erlaubt mir mein Vormund gar nicht hinzureisen. Ich muss ihn erst fragen.« »Oho«, rief Georg entrüstet aus, »was Herr Kasteller erlaubt, darf jeder tun. Schreib nur dem Vormund, der wird dir sagen, wer Herr Kasteller ist.« Mit den monatlichen Zeugnissen ließ Arthur seine Frage an den Vormund abgehen, ob er die Einladung annehmen dürfe. Georg hatte richtig prophezeit. Feldmann schrieb, »eine bessere Einladung hätte Arthur nicht erhalten können. Er sollte sie mit Dank annehmen.« Als Georg diese Nachricht vernahm, warf er seine Mütze hoch in die Luft und schrie, »Juhu, nun hat das Weinen ein Ende. Jetzt wird nur noch an die Ferienfreude und ans Kastellerhaus gedacht. Arthur wird keiner mehr weinen hören. Nun wirst du lustig werden, Arthur. Pass auf!«